Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Auch der Trabrennsport ist von der Corona-Pandemie betroffen. Zwischen Mitte März und Mitte Mai durften die Sportlerinnen und Sportler mit ihren Pferden weder trainieren noch Rennen bestreiten. Seit einem guten Monat ist dies jedoch ohne Publikum wieder möglich. Die Freude der Trabrennfahrer über diesen Umstand ist jedoch gespalten, denn in Deutschland befindet sich ihr Sport bereits seit Jahren in einer Krise und ist deshalb umso mehr auf Wetteinnahmen der Zuschauer angewiesen. Wenn Pferdefreunde fehlen, der Trabrennsport blickt in eine ungewisse Zukunft. Wir wiederholen ein Nachspielfeature von Heinz Schindler aus dem Dezember letzten Jahres.
Dienstlaken. Ähnlich wie etwa Gummersbach für den Handball ist die 70.000 Einwohnerstadt am Niederrhein für viele ein Synonym für Trabrennsport. Doch viele von denen kommen nicht mehr auf die Trabrennbahn, die trotz ihrer Nähe zur Stadt Abgeschiedenheit vermittelt und oft eine ungewollte Ruhe. Architektonisch geht es auf eine Zeitreise in die 80er Jahre. Der Regieturm könnte auch auf einem Flugplatz stehen. Das im Grün gehaltene Ensemble der Tribünengebäude wirkt überdimensioniert.
Zur Parade bitte sammeln.
Im Inneren der Haupttribüne erinnert die Holzkonstruktion daran, dass es auf dem Gelände einmal Stallungen gegeben hat. Geschichte. Heute befindet sich dort eine Altenpflegeeinrichtung.
4 Minuten bis zum Start.
Nur etwa jeder vierte der kleinen Tische in der Tribüne ist mit Leuten besetzt, die bei Bier und Wurst in die Rennprogramme vertieft sind und ihre Wetten am Totalisator platzieren. Hier wettet man gegen Mitkonkurrenten, woraus sich die Gewinnquote ergibt. Durch die Panoramafenster verfolgen sie die Rennen auf dem 800 Meter langen Geläuf.
Noch 50 Meter bis zur Startmarke. Das dritte Rennen ist gestartet. Incredible Dream beginnt eben.
Die 2 rot, die 2. Die 1 rot, die 1.
Also Incredible Dream und Felicity sind aus der Partie nach Anfangsgaloppat.
Dicht gedrängte Zuschauermassen vor den Tribünen, die gebannt auf die Rennbahn schauen, das vermitteln nur noch Schwarz-Weiß-Fotos an den Wänden. Sie lassen die Gegenwart noch trister erscheinen. Eines der Tribünengebäude, dreigeschossig und für 7.000 Besucher ausgelegt, wurde vor Jahren geschlossen. Wirtschaftlich war dies sogar ein Glücksfall, erzählt Detlef Ort, Rennsekretär im Dienstlakener Rennverein.
Die wird jetzt regelmäßig benutzt für zahlreiche Veranstaltungen. Und so macht der Rennverein natürlich auch neutrale Erträge, die dann auch letztendlich dem Rennsport zufließen. Wir konnten jetzt unter anderem jetzt gerade die Rennpreise erhöhen, verdoppeln sogar aufgrund dieser Veranstaltung, die wir nebenbei machen. Wir haben hier regelmäßig die Universität Essen-Duisburg zu Gast. Die Studenten schreiben ihre Klausuren hier. Dann haben wir viele, viele Hochzeiten, Ausstellungen, Spielzeugwarenmesse, Katzenausstellungen, Krankenkassenausstellungen, also ganz, ganz, ganz viel. Und ja, da kommt das Geld eben dann rein hier für den Rennverein. Ja.
Denn der Verein braucht diese Einnahmen aus dem Veranstaltungsbereich dringend, um ein Minimum an Rennbahnleben aufrecht zu erhalten mit gerade einmal 14 Renntagen pro Jahr. Früher waren es 2 pro Woche.
Wir veranstalten gerne, aber unter dem Strich dürfen wir uns natürlich nicht dermaßen verschulden, dass der Rennverein letztlich hier, in die Insolvenz getrieben wird. Das hatten wir schon mal gehabt vor über 10 Jahren. Andere Vereine haben ja schon geschlossen. Recklinghausen 2006 hat die Bahn zugemacht. Oben im Norden, Elmshorn, ist geschlossen worden. Bei uns läuft es eigentlich noch relativ gut. Wie gesagt, aber nur aufgrund dieser neutralen Erträge, die wir haben. Also jede Rennveranstaltung, die wir abhalten, ist verlustig. Jeden Renntag machen wir Verluste, die eben dann durch diese neutralen Erträge ausgeglichen werden. Nur so können wir den Rennbetrieb eigentlich noch aufrechterhalten. Ja. Ich sage mal so, pro Renntag, ich denke mal, machen wir minus so um die 7.000, 8.000 Euro.
Nicht mehr lange, dann wird die Bahn in Dienstlaken Geschichte sein. Sie wird überbaut. Das ganze Gelände inklusive der 17.000 Quadratmeter Fläche, die das Geläuf umfasst. Von bezahlbarem Wohnraum ist die Rede, doch bezahlbar für wen? In der Nachbarschaft stehen Einfamilienhäuser mit parkähnlichen Gärten. Am Silvestertag 2022 findet der letzte Renntag statt. Ein Jahr früher noch schließt die Trabrennbahn in Mönchengladbach. 2021 nach dann 128 Jahren die älteste Bahn im Westen. Im Frühjahr noch hatte man ca. 140.000 Euro in den neuen Belag der Bahn investiert. Im Herbst wurden die Verträge gekündigt. Der benachbarte Flugplatz soll erweitert werden. Längst vorbei sind die Zeiten, als auf einer Entfernung von 80 Kilometern vier große Bahnen existieren konnten. Jeden Tag wurde auf einer von ihnen ein Rennen veranstaltet, erinnert sich Altmeister Eckhard Drees, der hier viele seiner 940 Siege als Fahrer und 2200 Siege als Trainer einfuhr.
Als es dem Sport sehr gut ging, haben wir zum Beispiel im Westen, Gelsenkirchen, Dienstlaken, Recklinghausen und Mönchengladbach, jeden Tag eine Zeit Rennen gehabt. Das heißt, ich weiß, einmal bin ich 13 Tage jeden Abend zum Rennen gewesen. Die Rennen wurden dann in der Woche abends gelaufen und an Sonn- und Feiertagen begannen die Rennen ca. 14 Uhr.
An diesen traditionellen Zeiten hält man schon lange nicht mehr fest. Insbesondere in Gelsenkirchen, der einzigen Bahn, die im Westen mittelfristig überleben wird. Nur wenige noch erinnern sich an eine Außenübertragung des aktuellen Sportstudios oder an Autokolonnen bei der Anreise.
In Gelsenkirchen, wenn man da sonntags zum Rennen gefahren ist und man kam ja nicht gerade früh zum Rennplatz, dann war vielleicht um 14 Uhr Rennbeginn und man tauchte so gegen 13.30 Uhr auf, da hatte man an der Autobahn schon einen absoluten Rückstau, der von der Rennbahn kam. Und von der Autobahn bis zur Rennbahn waren es dann vielleicht auch nochmal 2 bis 3 Kilometer. Und da letztendlich einen Parkplatz zu bekommen, das ist doch gar nicht mal allzu lange her. Also das war dann schon ein Glücksfall, wenn Sie dann doch einen Parkplatz bekommen haben. Gehen Sie jetzt mal zu der Rennbahn. Kein Problem, da einen Parkplatz zu bekommen.
Vor allem dann nicht, wenn sogenannte PMU-Rennen stattfinden. Die PMU, das ist die französische staatliche Wettgesellschaft. Sie ist mit 51% am deutschen Vermarkter German Tod beteiligt und bestimmt somit den Takt. Um den Preis, das Rennen de facto für den französischen Markt ausgetragen und online übertragen werden. In Frankreich ist die Pferdewette im Alltag als etwas Selbstverständliches verankert, ähnlich dem Lottoladen in Deutschland. Mehr als 230 Rennbahnen gibt es in Frankreich. Man trabt dort finanziell in anderen Dimensionen, erklärt der dreifache Amateur-Derby-Sieger Günther Lühring.
Inzwischen werden deutsche Pferderennen nach Frankreich live übertragen übers Internet in die ganzen Bistros und Wettannahmestellen, auch im Internet bewettbar. Und durch diese Möglichkeit hat der deutsche Wetter die Möglichkeit, eben in den französischen Toto zu wetten, weil dort ein Vielfaches der Wettumsätze stattfindet. Ich sag mal, um eine Zahl zu sagen, wir haben heute noch im deutschen Rennsport vielleicht 35 bis 40 Millionen Euro Wettumsatz. In Frankreich liegen wir bei 9 bis 10 Milliarden.
Der Niedergang des deutschen Trabrennsports verstärkte sich mit dem Aufkommen der Online-Wetten. Im Schnitt etwa 2/3 der Umsätze werden per Mausklick generiert. Indem nun deutsche Rennen für den französischen Markt ausgetragen werden, gern auch wochentags und über Mittag, erhöhen sich durch die PMU allerdings auch die Wettquoten und die Rennpreise. Da wird ein PMU-Rennen dann schon einmal mit 4.000 oder 5.000 Euro dotiert. Gewöhnliche Rennen liegen bestenfalls bei der Hälfte. Der Sieger fährt mit unter 500 Euro ein.
Die Startnummer 2 ist nicht Starter. Es folgt dann der Sieger aus dem ersten Rennen, Nils Jongejans. Er pilotiert hier Fred Schermer. Die Startnummer 3 steht am Toto derzeit bei 12,10 Euro.
In Gelsenkirchen sind in diesem Jahr 16 von 27 Renntagen sogenannte PMU-Renntage. Einer davon im Oktober, an einem Dienstagmittag 3 PMU-Rennen ab 12 Uhr, als Internet-Pausenfüller. Nur wenige Besucher verloren sich auf der Rennbahn, der durchschnittliche Rennumsatz lag bei 2.800 Euro, knapp 500 davon wurden auf der Bahn umgesetzt, der Rest im Internet. 17% Bahnumsatz, 83% Außenumsatz heißt das im Fachjargon. Dennoch sieht Ulrich Mommert, Vizepräsident beim Hauptverband für Traberzucht, die PMU und ihre Gelder als Überlebenshilfe an.
3% vom Umsatz also bekommt der Hauptverband für Traberzucht und der verteilt dieses Geld dann an die Vereine. Das läuft momentan gut, das heißt, momentan werden die Kosten des Rennens total bezahlt. Der Rennverein muss nur noch seine Kosten, die er hat, was weiß ich, Stallgelände und Kasse und so weiter, das muss er selber bezahlen und die Rennleitung, die das kontrolliert. Das andere bezahlt also die PMU über den Hauptverband. Die Franzosen zahlen insgesamt an alle Länder, die haben ja nicht nur die Deutschen als zum Übertragen. Von dieser Seite her ist das für den deutschen Sport, ich würde mal sagen, eine Existenzgrundlage, um überhaupt zu atmen.
Um 12 Uhr mittags drei PMU-Rennen anzubieten, weil es 5 vor 12 ist, davon ist man in Hamburg-Bahrenfeld dank Geldgeber Wolfgang Herz weit entfernt. Ebenso in Berlin-Mariendorf, wo die Zuschauer lieber am Wochenende kommen und dies durch das Investment von Ulrich Mommert auch tun können.
Man wäre genauso abhängig, nur wir haben so gut wie keine PMU-Rennen hier in Berlin. Wir sagen uns einfach, Montag früh um 11 oder 12 Uhr, wie sollen wir da die Leute hierher kriegen? Das ist auch uninteressant. Wir verlieren unser Stammpublikum, die Leute, die gewohnt sind, dass die am Wochenende auf die Bahn kommen.
Das finanzielle Engagement Ulrich Mommerts sorgt für höhere Rennpreise verglichen mit anderen Bahnen und lockt auch Fahrer aus größerer Entfernung an. Denn hier haben sie viel eher als anderswo die Chance, kostendeckend zu fahren. Für ein Rennpferd kalkuliert man im Schnitt mit 1.000 Euro an Kosten pro Monat. Und in Mariendorf erhält man schon mal als Dritter in einem Rennen Preisgelder, die man anderenorts nicht einmal als Sieger einfahren würde.
Ja, was für eine Überraschung. Im Breeders Crown Hauptlauf für dreijährige Stuten. Hier einen ganz herzlichen Applaus für Rock My Dreams und Seppi Franzl.
Doch auch die beiden Höhepunkte im Rennkalender, die Derbywoche und die Rennserie Breeders Crown, täuschen nicht darüber hinweg, der Alltag in Berlin-Mariendorf ist ebenso grau wie anderswo auch. Gab es früher zwei Renntage pro Woche, so ist es inzwischen einer alle 14 Tage und der ist auch nur überschaubar besucht.
Auf der Bahn, sagen wir mal, ich sag mal 300. Ich kann nur das Beispiel geben, nach dem Derby, nach dem ersten Renntag nach dem Derby kam dann plötzlich eine Frau mit Hut an und guckte und sagte, was ist denn hier los? Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, das ist der normale Renntag. Also mit Hut ist dann schon nicht mehr interessant.
Vergleichbare Besucherzahlen wie bei der Derbywoche in Berlin schreiben sie an den kleinen Standorten im Land auch, auf den sogenannten C-Bahnen. Ulrich Mommert sowie den Geschäftsführer des Adländer Rennvereins in Quakenbrück, Jens Lampe, eint dabei eine Herausforderung.
In Hamburg und Berlin gibt es ja große Renntage, wo auch wirklich viel Publikum ist. Aber ich glaube, es geht darum, diese Eventbesucher sozusagen langfristig für den Pferderennsport zu interessieren. Und das muss irgendwo, glaube ich, dann auch aus dem Pferderennsport kommen, dass der Pferderennsport sich da dementsprechend dann auch positiv dargestellt bekommt.
In Quakenbrück, das liegt westlich der A1 zwischen Osnabrück und Oldenburg, war der einzige Renntag des Jahres mit 8.000 Zuschauern gut besucht. Ihnen wurde die ganze Palette des Reitsports präsentiert.
In Quakenbrück ist der Renntag vor 27, 28 Jahren wiederbelebt worden und wir haben das hier als Familienrenntag konzipiert. Das heißt, wir haben nicht nur rein Pferderennen und auch nicht nur eine Art von Pferderennen, Trab oder Galopp, sondern wir mischen Trab und Galopp. Wir haben darüber hinaus einen Kutschenkorso und versuchen halt auch einen Spieleparcours für Kinder und ähnliche Sachen, ein sehr, sehr breites Publikum anzuziehen, damit wir einfach die Masse haben und dadurch auch Atmosphäre bei uns auf dem Renntag erzeugen können, was dann auch für die Aktiven insoweit schön ist, als das, was uns gesagt wird, sie gerne zu uns nach Quakenbrück kommen, was sich dann auch wieder in den doch sehr guten Starterfeldern dokumentiert.
Rechts, knapp 10 Meter vor mir, sehe ich eine charmante Dame mit einem wunderbaren Sommerhut. Die bringt uns quasi ein bisschen Esket-Atmosphäre hierher nach Quakenbrück. Dummes Zeug, was brauchen wir Esket? Wir sind in Quakenbrück.
Die Regionalität steht im Vordergrund, das spiegelt sich auch in der Liste der Sponsoren wider. Manch Mittelständler präsentiert sich gern als Stifter eines Rennpreises und überreicht den dann vor großem Publikum an den Sieger. Und der Rennverein muss nur 13 Sponsoren pro Jahr finden, statt pro Monat wie auf den großen Bahnen. Doch der generelle Vergleich zwischen großen und kleinen Bahnen funktioniert nicht, betont Detlef Ort. Der Rennsekretär aus Dienstlaken ist im münsterländischen Drenn-Steinfurt sportlicher Leiter.
Der neutrale Besucher, der normalerweise nicht zur Rennbahn geht, aber zur C-Bahn geht, für den steht die Leistung des Pferdes gar nicht mal so im Vordergrund. Der dürfte auch kaum ein Pferd vom anderen Pferd großartig unterscheiden, was ein gutes Pferd ist und was ein weniger gutes Pferd ist. Er möchte sie einfach nur laufen sehen, er möchte sie bewetten und auf den C-Bahn klappt das sehr, sehr gut mit dem Wetten. Da ist fast jeder dabei und die Umsatzzahlen haben es in den letzten Jahren auch gezeigt. Diese C-Bahnen sind nach wie vor weiter im Aufschwung und da muss ich schon sagen, diese C-Bahn-Veranstaltungen, die sind Werbung für den Sport. Da wird das Pferd auch so ein bisschen als Pferd noch gesehen und wahrgenommen. Nicht unbedingt als Leistungsträger, sondern das Pferd an sich. Und das ist hier auf den großen Bahnen vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen.
In der Volksfestatmosphäre vergisst man leicht, dass Pferderennen vorgeschriebene Leistungsprüfungen des Tierzuchtgesetzes sind. Der Unterhaltungsfaktor und die Wetten der Besucher sind da nur Beiwerk. Seit mehr als 100 Jahren übrigens, sagt Günter Lühring.
Für relativ wenig Geld, für 1 oder 2 Euro, kann sich jeder ein Pferd kaufen für das betreffende Rennen. Er fühlt sich als Eigentümer, als Besitzer, und Jockey und Pferd oder Sulkyfahrer und Pferd kämpfen um den Sieg und um Plätze, genau für den Wetter, der für 2 Euro einen Mindesteinsatz am Totalisator getätigt hat. Und wenn das Pferd dann gewinnt, hat er ein Riesenerfolgserlebnis. Selbst wenn er mal 2 Mark verloren hat, kommt ein Gefühl auf, als wenn er für 100 Euro sich Spaß gekauft hätte. Und so soll man die Pferdewette sehen. Und wenn das viele Menschen machen, dann hat auch der Pferderennsport die Möglichkeit, finanziell zu überleben.
Der Vorsitzende des Verbands Nordwestdeutscher Rennvereine hat dabei im Auge, dass die kleineren Standorte keine PMÜ-Rennen veranstalten. 2-mal hat der 76-Jährige in den letzten 5 Jahren als Aktiver das Trabrennen im Watt vor Cuxhaven-Dunen gewonnen. Er und sein Pferd bringen es gemeinsam auf 90 Jahre.
So ist das angedacht, dass die im ländlichen Bereich, in den Außenbereichen der großen Zentren eben als Schaufenster fungieren für den großen Sport, aber halten eben den Pferderennsport im Gespräch. Das ist die Aufgabe der kleineren Bahnen, wie hier oben meinetwegen das Duner Wattrennen, wo dann 30.000 Besucher sind, oder Stove mit 10.000, Quakenbrück immer 10.000, Hochsiel an einem normalen Mittwochabend bei gutem Wetter immer zwischen 3.000 und 5.000 Besucher. Dann Drenn-Steinfurt nicht zu vergessen, im Westen haben auch immer 5.000, 6.000 Besucher. Wettburg-Hau eben auch, wird sehr gut angenommen in den letzten Jahren. Und Sonsbeck auch am Niederrhein. Da ist man schon bemüht, was für den Rennsport zu erreichen.
Lange Jahre war Lühring auch Vorsitzender des Hochsieler Rennvereins und Miterfinder der dortigen Abendrennen auf der Bahn direkt hinterm Nordseedeich. In den 80ern war dies Neuland, doch es funktioniert auch heute noch, sagt sein Nachfolger Immo Müller.
Wir haben sehr viel Zuschauerzuspruch, davon lebt der Hochsieler Rennverein auch. Und wir haben eigentlich so zwischen 2.500 bis 4.000 Zuschauer, je nach Situation. Und davon etwa 3/4 natürlich auch Urlaubsgäste. Teilweise buchen sie den Urlaub schon anhand der Hochsieler Renntage. Und wir sind sehr zufrieden, dass wir da den Sport rüberbringen können. Aber natürlich auch angewiesen auf Hilfe von Sponsoren, von örtlichen Betrieben, die uns unterstützen. Und froh sind, hier auch teilweise am Mittwochabend sogenannte Afterwork-Renntage verbringen zu können.
Dann wird in die dritte Position herausgesteuert Gideon auf Egypt, dritte Spur. Und dahinter hängt sich Kissing Diamond dran. Es geht um die letzte Ecke, den Zielein auf. Und jetzt dürfen sie jubilieren, jetzt dürfen sie ihre Favoriten anfeuern. Ganz außen kommen die Räuber. Da kommen Gideon auf Egypt und noch weiter außen Kissing Diamond. Und dazwischen kämpft noch Zerkir Fanatic oder Kissing Diamond, kommt bis zur Linie und außen gewinnt Kissing Diamond gegen Zerkir Fanatic. Dritte Position für Kissing.
Doch auch in Hochsiel wurde die Zahl der Renntage reduziert. Von früher 5 auf heute 3. Und auch die Starterfelder sind dünner besetzt.
Das ist unser Hauptproblem, dass wir einen Startpferdemangel haben und wirklich bemüht sind, unsere 8 Rennen auch voll zu bekommen. Früher starten, müssen Sie sich vorstellen, so ein Rennen durch die Bank immer 12 Pferde. Heute starten 7, 8, wenn es hochkommt, mal 9 Pferde. Gerade in Hochsiel leben wir davon, von der Nähe der niederländischen Grenze. Wir haben viele niederländische Rennsportfreunde dabei. 1/3 bis die Hälfte der Starter sind Niederländer. Wenn die nicht bei uns starten würden, dann hätten wir auch keine Renntage mehr. Das andere, das Unterstützen der Sponsoren und das auch Mitarbeiter, Ehrenamtliche zu finden, da müssen wir dann arbeiten. Aber das ist, denke ich mal, eher handelbar als ein Startpferdemangel. Den kann man nicht so knallauffall beheben.
Es fehlen Pferde, es fehlt aber auch der Nachwuchs bei den Züchtern, gibt Eckhard Drees zu bedenken. Der 73-jährige Fahrer und Trainer führt gemeinsam mit seiner Frau seit fast 45 Jahren einen Trainingsbetrieb in Lüdinghausen nahe Münster.
Wir haben früher in besten Zeiten mal circa 3.000 Mutterstuten gehabt. und sind leider Gottes auf einem Stand von heute 300. Das sind 10% von dem, was wir mal hatten. Bedingt dadurch gibt es weniger Besitzer, es gibt weniger Züchter. Es ist so, ich habe 40 junge Leute ausgebildet und früher habe ich Anfragen jede Woche mindestens 2 gehabt für eine Lehrstelle. Heute im halben Jahr vielleicht eine. Und das alleine sagt schon einiges aus.
Der deutsche Trabrennsport lahmt auf nahezu allen Ebenen. Das wird dann besonders deutlich, wenn Detlef Ort in Dienstlaken die Spirale des Niedergangs komprimiert nachvollzieht.
Weniger Besucher, weniger Umsatz am Totalisator. Weniger Umsatz am Totalisator, bleibt weniger Geld für den Rennverein. Der Rennverein kann wieder nur geringe Preise auszahlen oder kleinere Preise. So, kleine Preise zieht wieder nach sich. Der Besitzer kann das Pferd nicht mehr halten, weil der Rennpreis einfach zu klein ist und er das Pferd nicht mehr ernähren und versorgen kann. Es wurden weniger Pferde. Und so ging das immer weiter bis dahin, wo wir jetzt angekommen sind.
Bei insgesamt weniger Pferden als früher kann ein Umkehrschwung aber auch nur im gemäßigten Tempo erfolgen. Einen Beitrag dazu leisten will die Initiative Go Trab Go. Sie versucht, neue Interessenten zum Trabrennsport zu bringen, indem man sie zu Pferdemitbesitzern macht. Ein Anteil kostet einmalig 99 Euro, weitere Kosten entstehen nicht. Traberparty nennt sich das Crowdfunding-Projekt. Viktor Genz reitet eines der Pferde mit vielen Besitzern.
Wir haben heute ein Pferd aus der Traberparty qualifiziert. Der Andrang an unserem Stall war sehr groß und das freut mich auch. Man kriegt überall Feedback, dass die Leute mitfiebern. So werden bestimmt auch ein oder andere Besitzer wieder motiviert dann auch, oder remotiviert, wieder ein Pferd zu nehmen, auch alleine zu nehmen. Und ja, je mehr kleines Besitzer es im Trabrennsport gibt, desto besser ist es natürlich für den ganzen Sport. Im Augenblick zweijährige Pferde, das Robustus Ferro und Mockridge, werden in 1600 Anteile unterteilt, Besitzanteile. Man ist Mitbesitzer des Pferdes und hofft natürlich in den Rennen, dass sie gut abschneiden werden. Und am Ende der Laufzeit wird das Geld, was sie verdient haben und auch das Geld, was übrig geblieben ist aus dem gesamten Pott, wird dann auch wieder an die Anteilseigner ausgezahlt.
Um deren Anzahl zu erhöhen, müssen dicke Bretter gebohrt werden, berichtet Traberparty-Mitorganisator Bernhard Rosengarten.
Wir haben verschiedenste Bekanntmachungswege, um das Projekt zu vermarkten, das Verteilen von Flyern. Natürlich gehört es auch, Reklame in Fachzeitschriften zu machen, auf anderen Sportveranstaltungen, auf Pferdesportveranstaltungen jeglicher Art und natürlich auch Social Media, Facebook etc. Und darüber ist der Bekanntheitsgrad mittlerweile gekommen und wächst und wächst. Beim ersten Projekt hatten wir noch 300 Anteilseigner, beim zweiten Projekt schon 380. Das dritte Projekt ist noch nicht abgeschlossen und bewegen uns schon auf die Anzahl von 500 zu.
Der Gedanke an sich hat Fürsprecher und doch bewegt man sich mit dem Crowdfunding-Projekt noch zu sehr in einem Kreis von Leuten, die ohnehin schon pferdeaffin sind. Aber jeder Interessent ist ein kleiner Hoffnungsschimmer und wird dankbar angenommen, damit der deutsche Trabrennsport nicht in den Sonnenuntergang reitet.
Ja, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir arbeiten an vielen Ecken. Es gibt viele Leute, die wirklich enthusiastisch daran arbeiten, auch den Sport ordentlich zu vermarkten, den ordentlich nach außen hin zu repräsentieren. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Wir arbeiten daran.